Jetzt habe ich deinen Namen wieder vergessen. Sag mir nochmal deinen Namen. Du hast eben für mich gebetet auch und für die Gemeinde. Herbert, der Herbert. Danke für dein Gebet. Weil es passiert wirklich eine Menge zurzeit. Und ja, ich habe so ein bisschen in den letzten Tagen im Live-Ticker mitverfolgt, im Internet, was so gelaufen ist. Und ich hatte mir schon vor ein paar Tagen was vorgenommen, das hat jetzt direkt nichts mit der Predigt zu tun, aber es hat doch was damit zu tun, von dem, was ich heute predigen werde. Dass angesichts dieser ganzen Pegida-Geschichte in unserem Land, dass ich nicht einfach nur zuschauen will, was so geht. Ich bin jetzt nicht, meistens wenn irgendwelche Demonstrationen sind, dann sind die Samstagvormittag, da bin ich irgendwo zur Predigt, aber ich möchte gerne auch ein Zeichen setzen und hatte mir vorgenommen, weil da, wo ich im Moment noch wohne, hier in Hamm, da ist in der Nähe eine Moschee. Ich gehe einfach mal hin und versuche mit den Muslimen dort ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich dem Ebert davon erzählt, weil am Mittwoch, als ich hin wollte, war niemand dort, die hatten schon zu um die Uhrzeit. Ich dachte, um 18 Uhr treffe ich vielleicht noch jemand, aber es ist keiner da gewesen. Und der Ebert hat gesagt, weißt du was, wir gehen zusammen. Und da sind wir gestern gewesen. Wir sind gestern in der Moschee gewesen und haben uns dort mit den Gemeindegliedern oder wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie man das nennt bei denen, also die zu der Moscheegemeinde jedenfalls gehören, unterhalten. Und ich denke allein, erstmal, das war ganz gut und wir haben da auch noch neue Impulse bekommen von dem, wie die Gemeinde sich auch einbringen könnte, eventuell in dieser Stadt, um auch ein Zeichen zu setzen. Auch wenn wir den Glauben nicht teilen, das heißt aber nicht, dass wir friedlich nicht miteinander umgehen können. Was spannend war, dass die Muslime alle gesagt haben, wir haben mit unterschiedlichen dort gesprochen, die sagten, das, was dort in Paris geschehen ist, das sind keine Muslime. Das war also einhellig ihre Meinung. Und ich finde es wichtig, dass wir nicht einfach an den Zeitgeschehen vorbeikommen gehen, sondern dass wir es in unser Gebet mit reinnehmen, dass wir von Gott auch hören und uns sagen lassen, was kann ich tun? Und das war so ein kleiner erster Schritt, den ich gedacht habe, das kann ich wenigstens machen, weil Krieg entsteht dort oder Spannung und Streit, und damit nähern wir uns unserem Predigtthema, wo wir nicht miteinander reden. Und wir können Frieden auch dadurch schaffen, dass wir mehr miteinander reden. Ein Kollege von mir war unterwegs mit seinem Auto in einer ziemlich einsamen Gegend, hatte einigen Stress mit seiner Gemeinde gerade hinter sich und er hatte so den Eindruck, dass Gott zu ihm sagt, ich zeige dir jetzt die perfekte Gemeinde. Nächste Straße rechts abbiegen. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, okay, ich biege die nächste Straße rechts ab, und er war auf einer ganz einsamen Straße unterwegs. Wirklich, das ist so gewesen. Einer ganz einsamen Straße unterwegs und irgendwann nach ein paar Kilometern am Ende der Straße kam er in ein Dorf. Und in diesem Dorf stand eine Kirche. Okay, Herr, soll das die perfekte Gemeinde sein? Und ging dann hin und draußen an dem Schild stand Baptistengemeinde. Und er dachte so, oh Mann, muss das denn hier, warum ist das hier ausgerechnet die perfekte Gemeinde? Hier in diesem Provinznest eine Baptistengemeinde, das soll die perfekte Gemeinde sein. Und Gott sagte, nein, nein, nicht das Kirchengebäude, schau daneben. Daneben war der Friedhof. Das ist die perfekte Gemeinde. Alles schön in Reihe und Glied und geordnet, sauber, gepflegt. Das ist die perfekte Gemeinde. Die hat nur einen Nachteil, diese Gemeinde. Sie ist tot. Wo Menschen zusammenkommen, entstehen Spannungen, Konflikte. Einfach, weil wir ganz unterschiedlich sind. Und weil jeder in sich drin ist und wir haben es in der Kindergeschichte gehört, weil jeder auch mal eine Laune hat und ich nicht weiß, was dir gerade für eine Laus über die Leber gelaufen ist, weil du einfach eine Frau bist und ich ein Mann und du bist jung und ich bin alt, beziehungsweise ich bin noch mittelalt, für die Alten bin ich noch jung, für die Jungen bin ich alt. Ich habe das Problem, ich bin weder noch. Du lachst, du kennst das, ja. Und einfach, weil wir ganz unterschiedlich sind, entstehen immer wieder Konflikte. Es gibt Menschsein nicht ohne Konflikte. Und wenn du das nicht haben willst, dann hast du nur eine Chance, geh auf den Friedhof. Und selbst da kann es sein, dass du dich vielleicht streitest mit dem, der sein Grab neben dir pflegt und dir die alten Blumen rübergeworfen hat. Ich weiß nicht. Was machen wir mit den Konflikten? Es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt bestimmt noch mehr, aber zwei, die mir spontan einfallen. Das eine ist aus dem Weg gehen. Bloß, ja, dann meiden wir wieder die Gemeinschaft. Oder aber ich fress alles in mich rein, was der andere so sagt oder tut, was mir nicht gefällt. Oder es könnte auch die Möglichkeit geben, zu schauen, dass ich irgendwie mit Konflikten umgehe, wenn sie denn unvermeidlich sind. Wie kann ich denn gut mit Konflikten umgehen, wenn es sie gibt? Und ich möchte mir ein Beispiel in der Bibel mit euch zusammen anschauen, wie hier mit einem Konflikt umgegangen worden ist. Und nämlich besonders auch einem Konflikt, wo es darum ging, wie lebe ich meinen Glauben richtig? Das ist so der Kernkonflikt, der hier entsteht. Und ich lade euch ein, eine Geschichte mit mir aufzuschlagen, die sich im Alten Testament befindet, im Josua-Buch. Josua und dort das 22. Kapitel. Ich erzähle erstmal so ein bisschen vom Zusammenhang, was sich hier zugetragen hat. Das Volk Israel ist von Gott durch Mose aus Ägypten befreit worden, 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert, endlich einmarschiert in das gelobte Land, sind da und haben das Land eingenommen. Alles, was Gott ihnen so zugesagt hat, eingenommen. Insgesamt waren 12 Stämme unterwegs. Von diesen 12 Stämmen gab es den Stamm Ruben, den Stamm Gad und die Hälfte des Stammes Manasse, die schon bevor das Land auf der Westseite des Jordans eingenommen war, schon ihr Gebiet hatten. Das gehörte schon denen. Aber so hatten sie vereinbart, dass die wehrfähigen Männer dieser 2,5 Stämme mithelfen sollten, das Land zu erobern. Und das haben sie getan. Und wir lesen in der Bibel, dass sie sogar an der Spitze vorangegangen sind. Sie waren die Truppen, die vorweggegangen sind, um das Land zu erobern. Und nun ist die Zeit rum und Josua ruft alle diese Männer dieser Stämme zusammen und sagt, okay, ihr habt uns wirklich, er bescheinigt ihnen das auch im 22. Kapitel, die ganze Zeit über habt ihr euren Brüdern, den übrigen Israeliten, nicht im Stich gelassen und habt sorgfältig darauf geachtet, die Gebote des Herrn und eures Gottes zu befolgen. Also es wird ihnen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Ihr wart immer treu, sowohl euren Mitbrüdern als auch Gott. Und jetzt werden sie gesegnet und entlassen und dürfen zurückkehren in das Gebiet, das schon von Anfang an ihnen gehörte. So weit, so gut. Das ist die Geschichte. Und dann passiert etwas, was für Irritierung sorgt. Sie kommen auf die andere Seite in ihr Stammesgebiet rein und da heißt es in Vers 10, als sie zu den Gelilot in der Jordanebene kamen, bauten sie direkt am Fluss einen großen Altar noch auf der Seite des Jordans im Land Kanaan. Also sie setzen einen Altar dorthin. Für uns würde man jetzt sagen, okay, ja gut, bauen einen Altar, wenn man nicht so ein bisschen biblisches Hintergrundwissen hat. Wenn man das hat, dann weiß man, Gott hatte angeordnet, es gibt nur einen einzigen Ort, wo man Gott opfern darf. Nur einen richtigen Altar. Und das ist der, wo damals die Stiftshütte, das Zeltheiligtum war. Es dauert auch nicht lange, eigentlich geht es sofort los, dass eine Generalmobilmachung ausgerufen wird. Krieg ist im Anmarsch. Bei den anderen Israeliten sprach es sich herum, die Männer von Ruben, Gad und Ostmanasse haben bei den Gelilot am Jordan einen Altar gebaut, jenseits der Grenze des Landes Kanaan, nicht mehr im Gebiet Israels. Und da kamen die Männer Israels in Shiloh zusammen, um gegen die Oststämme in den Kampf zu ziehen. Da machen welche was, von dem man eigentlich weiß, dass sie Gott ganz treu sind und dass sie den Leuten ganz treu gewesen sind, und plötzlich setzen die einen Altar hin. Und das Erste, was geschieht, das ist eine Kriegserklärung. Das erfordert auch gute Kommunikation. Da hat jemand in der Gemeinde was gemacht, was mir nicht gefällt. Krieg. Ohne zu fragen. Das ist die erste Reaktion, die geschieht. Zum Glück haben sie noch ein klein bisschen Verstand und Weisheit. Weil als erstes, bevor sie dann gleich mit den ganzen Truppen anmarschieren und sie mit Mann und Maus platt machen, stellen sie noch eine Gesandtschaft zusammen aus einem Priester und noch den Stammesoberhäuptern der anderen verbliebenen Stämme im Gebiet Israel. Und die kommen an und sprechen die anderen drei Stämme an und machen die erstmal gehörig Vorwürfe. Was tut ihr hier? Was habt ihr hier gemacht? Könnt ihr euch nicht erinnern, dass damals, so heißt es hier, Pinhas, der Sohn des Priesters Eliasa, Pegor, die reicht euch die Schuld noch nicht, die wir bei Pegor auf uns geladen haben, die bis heute auf uns liegt. Da haben sich die Israeliten mit den Moabitern vereinigt und deren Töchter geheiratet und es gab ein schlimmes Strafgericht von Gott. Und wenn es euch nicht gefällt in dem Land, dann kommt doch zu uns, wenn ihr glaubt, das ist nicht gut genug, ihr müsst nicht da drüben leben. Und dann erinnern sie an Achan, das war damals, als Jericho erobert worden war. Der hatte sich, obwohl er es nicht durfte, heimlich was vom Gold und Silber und einen Mantel mitgenommen und in seinem Zelt versteckt. Und das hat ihn und seine ganze Familie das Leben gekostet. Und das ganze Volk konnte nicht weiter erobern, das Land, solange wie Achan noch eben seine Sachen da versteckt hielt und Gott ungehorsam war. Sie machen ihnen eine Menge Vorwürfe, aber immerhin, sie kommen zu ihnen, um mit ihnen zu reden. Etwas sehr Spannendes, ein bisschen mehr Weisheit haben die anderen zwei Oststämme, weil ich weiß nicht, wie oft das euch geht, wenn ihr richtig wütend seid und ihr geht hin und ihr geht so mit eurer Aggression auf jemand anders zu, wie der so reagiert. Häufig, wenn uns jemand so ganz aggressiv kommt, dann gehen wir auf Abwehr. Und vielleicht lassen wir den gar nicht ausreden und sagen, was willst du eigentlich von mir, ja? Und dann schaukelt sich das so hoch. Die Rubeniter, Gaditer und halber Stamm Manasse haben ein bisschen mehr Weisheit. Hier lernen wir schon etwas mit Umgang mit Konflikten auch. Zuhören. Die lassen die erstmal ausreden. Und die hören sich die ganzen Vorwürfe erstmal an. Ganz in Ruhe. Ohne, dass sie irgendetwas machen. Und dann erklären sie, was hier passiert. Das will ich einfach mit meinen Worten zusammenfassen. Sie erklären ihnen, wir bauen hier gar nicht oder haben nicht einen Altar gebaut, um hier zu opfern. Dafür ist dieser Altar überhaupt nicht da. Wir sind auf der Ostseite des Jordans und ihr auf der Westseite. Und vielleicht kommt in irgendwelchen Generationen in der Zukunft, sagen eure Nachkommen zu unseren, ihr gehört gar nicht zu uns. Und wenn wir dann nach Jerusalem, beziehungsweise Shiloh, das war der Ort damals noch, kommen wollen, um anzubeten, dann lassen die uns nicht. Und dieser Altar, den wir gebaut haben, das ist eine Nachbildung von dem, der da ist. Und das soll ein Zeuge sein, dass wir genauso zum Volk Israel gehören wie eure Stämme. Oh, Situation geklärt. Es geht doch nicht um falsche Anbetung. Sie sind doch nicht untreu geworden. Und die eben noch kriegführenden Stämme sagen, okay, damit können wir gut leben, kehren zurück, erklären das andere den anderen und die Waffen werden wieder in die Waffenkammer zurückgepackt. Haarscharf an einem ganz gefährlichen Konflikt vorbeigelaufen. Ich möchte noch deutlicher kommen, was hat das mit uns zu tun? Was bedeutet das für uns heutzutage? Wie gehen wir damit um? Ich denke, viele Konflikte entstehen, weil wir nicht die richtige Brille tragen. Und damit meine ich nicht die optische Sehstärke, sondern die Brille, mit der ich das Leben und die Menschen um mich herum betrachten. Die Brille der 10 Weststämme war, wenn jemand sich nicht so verhält, wie wir das denken, dann heißt das Abfall vom Glauben. Sonst hätten sie nicht gleich aufgerüstet und Mobilmachung und alles zu den Waffen. Und die standen da Gewehr bei Fuß, um im nächsten Moment loszuschlagen. Das war ihre Brille. Macht jemand etwas, was mir nicht gefällt, was meiner Vorstellung vom Glauben nicht entspricht, dann ist er abgefallen. Hat mir den Krieg erklärt. Und man könnte vielleicht auf uns übertragen, vielleicht, es gibt Menschen, die haben so eine Brille, was du machst, wenn mir das nicht gefällt, dann bist du gegen mich. Das machst du mit Absicht. Hier ist übrigens eine Sache, die ich für junge Eheleute, aber vielleicht ist es auch für ältere Ehepaare, ich weiß es nicht, die ich ein paar Jahre brauchte, um sie zu lernen. Ich gehe aber davon aus, bei euch in den Ehen läuft alles perfekt. Ja? Keine Konflikte, nie ist irgendwas, was schief läuft. Und auch wenn man ganz frisch verheiratet ist, sowieso verliebt, das ist alles rosa, das ist alles, kein Problem. Und dann macht deine Frau oder dein Mann was und du denkst, warum macht die das denn? Und dann gehst du hin und sagst, du, das finde ich nicht so gut, das gefällt mir nicht. Aber am nächsten Tag macht die das schon wieder. Und dann sagst du, es gefällt mir nicht, dass du das machst, ich finde das doof, das ärgert mich. Und am nächsten Tag macht die das schon wieder. Es hat lange gedauert, bis ich irgendwann begriffen habe, das macht meine Frau nicht, um mich zu ärgern. Umgekehrt ist ja genauso. Meine Frau denkt auch manchmal, was macht denn der da schon wieder? Ja. Das macht die nicht, um mich zu ärgern, sondern die ist einfach so. Und als ich verstanden habe, die ist einfach so, konnte ich ganz entspannt damit umgehen. Weil ich will meine Frau nicht ärgern und meine Frau will mich nicht ärgern. Aber manchmal, weil jeder so seine Macke hat, entstehen einfach Konflikte. Und das hat mir ganz viel Entspannung gebracht, als ich merkte, die tickt einfach so und gut ist. Also, Konflikte entstehen, weil ich eine falsche Brille habe, weil ich vielleicht denke, du bist gegen mich, du willst mich ärgern. Und ich glaube, ich bin eigentlich überzeugt, ich glaube nicht. Viele haben vielleicht, oder die sich häufig ärgern und häufig denken, der macht da was gegen mich, das macht er mit Absicht oder die, um mich zu ärgern, hängt damit zusammen, mit was du dich in deinem Alltag beschäftigst. Wenn ich mich viel mit negativen Dingen beschäftige, dann hat das einen negativen Einfluss auf mich. Ich möchte hier ein Beispiel von einem Freund erzählen. Seine Mutter hat er immer wieder erlebt, die sagte, oh, was alles so Schreckliches passiert und alles war schwarz und schrecklich. Und sie war eine leidenschaftliche Zeitungsleserin. Und mein Freund, der hält auch Vorträge und hat gesagt, weißt du was, ich habe eine Bitte an dich. Ich brauche für meine Vorträge positive Nachrichten. Kannst du die Zeitung einfach mal durchschauen und alles, was du Positives findest, schneidest du aus und gibst du mir bitte. Das hat sie gemacht. Und es hat ungefähr 2-3 Monate gedauert und sie war ein anderer Mensch. Weil sie entdeckt hat, es ist wirklich passiert, weil sie entdeckt hat, dass es so viel Positives in der Welt gibt, was sie vorher übersehen hat. Und sie hat plötzlich eine neue Brille auf. Also oft hängt es auch damit zusammen, wenn ich gleich auf Angriff gehe und sage, du hast den falschen Altar gebaut und du willst jetzt vom Glauben abgefallen bist du, hängt es oft damit zusammen, dass ich die falsche Brille trage und mich zu viel mit negativen Dingen beschäftige und dir gleich Dinge unterstelle, die gar nicht sind. Und auch hier möchte ich eine Geschichte erzählen, weil es ist auch nicht immer so einfach. Wer der Illusion aufhängt, dass er seinen Ehepartner ändern kann, der hat immer noch was nicht verstanden. Es gibt nur einen Menschen, den du verändern kannst auf der ganzen Welt. Das bist du selbst. Als ich 24 Jahre alt war, bin ich für 1,5 Jahre ins Ausland gegangen. Ich war dort in einer Behinderteneinrichtung tätig, zusammen mit einer anderen jungen deutschen Frau, die ich bis dato nicht kannte. Und wir kamen dort an, wir haben uns vorher 1-2 Mal gesehen auf irgendwelchen Konferenzen und Tagungen, aber wir kannten uns nicht wirklich, wir waren nicht befreundet oder sowas, sondern wir sollten jetzt 1,5 Jahre zusammen leben und arbeiten, das heißt zusammen leben. Wir haben so ein Haus gehabt, ihr Bereich war der untere, sie hatte ihren eigenen Eingang im Keller, ich hatte meinen Eingang drüber, aber wir sollten auch zusammen arbeiten. Wir hatten eine spezielle Aufgabe in dieser Einrichtung und die sollten wir zusammen bewältigen. Und wir waren schon sehr unterschiedlich. So ein paar Beispiele. Sie hatte, also es stand da ein Motorroller rum, dann fragten sie mich, oh, ist das dein Roller? Nein, das war ihr Roller. Und wir waren auch eben so für den Freizeitbereich zuständig in dieser Einrichtung und dann gab es leckeren Kuchen und sie fragten alle sie, ob sie den gebacken hat. Nee, den hatte ich gebacken. Ihr erster Kuchenversuch war ein Monsterkeks, der zweite Kuchenversuch war Pudding und der dritte ist dann endlich gelungen. Ja. Und wenn dann irgendwie Wochenende kam, dann ging sie auf Partys und ich in die Kirche. Und es gibt noch viele andere Beispiele, wir waren total unterschiedlich. Und als wir ungefähr ein halbes Jahr da zusammen waren, da war sie drauf und dran an die Organisation, die uns da hingeschickt hat, einen Brief zu schreiben, könnt ihr uns auseinandernehmen. Es geht nicht, wir können überhaupt nicht zusammenarbeiten. Wir waren so unterschiedlich, sie hat bis 3 Uhr nachts durchgemacht, ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Und wenn wir dann irgendwas zusammen machen wollten, ja. Und was mich auch immer geärgert hat, wir hatten dann so alle halbe Jahr so ein Treffen und wir waren verantwortlich fürs Kochen und für die Küche und für den Abwasch, so als die ganzen Freiwilligen dieser Organisation. Und sie hat sich dann eingetragen, den Küchenplan, wir waren zusammen in der Küche, ich gehe noch eben eine rauchen und Als wir dann fertig waren mit dem ganzen Abwasch, kamen sie rein. Och, ihr seid ja schon fertig, braucht mich ja gar nicht mehr. So habe ich sie erlebt. Sie hat mich auch komisch erlebt. Ich war auch sehr komisch in der damaligen Zeit. Ich bin vielleicht immer noch komisch. Also von daher, wahrscheinlich bin ich immer noch komisch. Aber wenn man gerade mittendrin steckt, merkt man das nicht so. Wir haben beide nicht diesen Brief geschrieben. Sondern wir haben beide uns entschieden, interessanterweise ohne uns abzusprechen, dass wir den anderen mit anderen Augen sehen wollen. Und am Ende waren wir Freunde. Wir sind bis heute noch im Kontakt miteinander. Nicht in engem Kontakt, aber wir sind nach wie vor in Kontakt. Obwohl wir damals, und wir sind immer noch total unterschiedlich. Es hat sich nicht geändert. Aber wir mögen sogar einander, den anderen in seiner Art. Weil jeder von uns sich entschieden hat, den anderen mit anderen Augen zu sehen. Und um mit Konflikten umzugehen, das war ja die Frage, die perfekte Gemeinde, beziehungsweise was mache ich, wenn du nicht so bist wie ich? Und es ist einfach so, du bist nicht wie ich bin. Und es werden immer wieder auch Konflikte umstehen. Was für eine Lösung gibt es? Und ich habe es schon genannt. Eine mögliche erste Lösung ist, entscheide dich für eine neue Brille. Wenn der andere etwas tut, was dir nicht gefällt, dann geh nicht hin wie die 10 Weststämme und erkläre sofort den Krieg. Sondern erstmal grundsätzlich entscheide dich, dass du dem anderen etwas Positives unterstellst. Wenn er etwas tut, was du nicht verstehst, dass du nicht davon ausgehst, dass er dich ärgern will, sondern dass grundsätzlich, das ist meine Haltung, ich bin damit auch schon auf den Bauch gefallen, aber ich lasse mir trotzdem diese Haltung nicht nehmen. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass du das Beste für dich und deine Mitmenschen möchtest in deinem Leben. Ich gehe davon aus, dass Gott dir wichtig ist und dass du Gott nachfolgen möchtest. Dazu entscheide ich mich, habe ich mich entschieden. Ich habe schon viel Lehrgeld bezahlen müssen, aber trotzdem ich Lehrgeld bezahlt habe und manche Leute mich sehr enttäuscht haben, entscheide ich mich trotzdem immer wieder neu, dass ich diese positiven Dinge über dich denke. Und wichtig ist auch, wir hatten vorhin, Wo bist du, Schwester Prosse? Da hinten, genau. Ich habe mich heute bei den Teenies reingesetzt, weil ich einfach mal gucken wollte, die neue Lektion, wie ist das einfach so und wie läuft das so im Gespräch? Und das Thema, war Schöpfung. Jetzt habe ich ein ganz klein bisschen den Faden verloren, was ich jetzt anknüpfen wollte. Kommt mir gleich wieder, aber es macht nichts. Jedenfalls, wie ich die Dinge sehe und mit was ich mich beschäftige, das prägt mich einfach auch. Und wenn ich mich eben, ich habe das auch in dem Zeitungsbeispiel gemacht, wenn ich viel sehe, was alles schlecht ist, dann wird es in mir ganz schlecht. Und was nicht ist. Wenn ich mich viel aber mit Dingen beschäftige, die gut sind, wird es in mir ganz gut. Das allein macht meine Brille hell. Ich finde den Faden nicht mehr. Ich hatte eben einen, aber er ist jetzt weg. Macht nichts. Also der erste Teil ist, entscheide dich, eine positive Brille zu tragen und beschäftige dich mit positiven Dingen. Und entscheide dich, deine Mitmenschen positiv zu sehen. Die zweite Brille ist, und das ist auch aus der Geschichte, die haben ja einen Fehler gemacht, ich hätte nicht gleich den Krieg erklärt in der Geschichte mit den 12 Stämmen. Aber sie haben eine Sache wichtig gemacht. Sie sind, bevor sie losgeschlagen haben und gleich ihre Waffen einsetzten, sind sie hingegangen und haben gesagt, Leute, mit vielen Vorwürfen, das ist nicht gut, aber sie sind hingegangen und sagt, Leute, erklärt uns, was hier läuft. Was ich häufig mache, wenn ich merke, da macht jemand was, was ich überhaupt nicht verstehe. Und vielleicht schon gerade noch, sie haben ja eben noch erlebt, und das wurde ihnen das Zeugnis ausgestellt, ihr wart treu, ihr wart uns ganz, dem ganzen Volk treu, ihr seid Gott treu gewesen und jetzt kehrt zurück in Frieden. Das war das Zeugnis, was ihnen ausgestellt worden war. Und gerade wenn ich einen Menschen habe, den ich bisher immer als treu, als einen guten Mensch erlebt habe und der macht auf einmal etwas, was mir nicht gefällt, dann gehe ich hin und sage, du, ich kenne dich so, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Und das, was du jetzt gerade gemacht hast, verstehe ich nicht. Hilf mir, dich zu verstehen. Und das kann ganz viel helfen. Ich nehme ein ganz praktisches Beispiel, was auch nur indirekt an mich herangedrungen ist. Wir hatten hier die Dienstagabende, Bibelschnuppertage. Und der letzte Abend war ein bisschen anders. Wir haben in einer großen Runde gesessen, in der Mitte Tannstein, ein Tisch mit 3 Kerzen. Und irgendwie kriege ich mit, dass jemand das geärgert hat. Ah, 3 Kerzen, 3. Advent, Weihnachtszeit, schlimm, oh, unser Prediger. Hätte er mich mal angesprochen. Wir hatten vorher 3 Tische mit jeweils einer Kerze. Und jetzt hatten wir einen Tisch, also habe ich die 3 Kerzen genommen und auf einen Tisch gestellt. Das war alles. Hab mir nichts dabei gedacht. Wiewohl mir jemand helfen muss, also ich würde mir wünschen, mich spricht mal jemand an, warum, ich kann das nicht verstehen, also hier habe ich echt ein Problem, warum hat jemand Problem mit Weihnacht oder Adventszeit? Also ich wäre froh, wenn mir das jemand erklären würde, weil ich verstehe es nicht. Ich habe kein Problem damit. Ja, warum, wenn jemand von euch ein Problem hat, warum hast du das? Ich verstehe es nicht. Ja, also mir ist das von meiner Geschichte her völlig unverständlich, wie man ein Problem mit Advent oder Weihnachtszeit haben kann. Und hier kommt noch eine 3. Brille rein und dafür danke ich dir auch nochmal für dein Gebet. Wir streiten uns manchmal über Dinge, dass ich mich frage, sind wir noch richtig bei Verstand? Diese Welt, wir leben hier wirklich wie die Made im Speck. Uns geht's richtig, richtig gut. Ich möchte ich glaube 90% der Länder dieser Erde möchte ich zurzeit nicht leben. Wenn du dir allein jetzt kam wieder die neue Statistik von Open Doors, wo überall Christen verfolgt werden auf dieser Welt. Und wie schrecklich das ist. Ich möchte nicht in Nordsyrien sein. Es sind im Moment Millionen von Menschen, die in Zelten überwintern müssen, weil sie kein Zuhause mehr haben. Und auch nicht wissen auf die nächsten Jahre, wo ihr Zuhause sind, die überhaupt nicht mehr zurückgehen können. Wo Familien, teilweise die Eltern sind tot, die Kinder sind tot. Es gibt so viel, wenn man nur ein bisschen durch die Welt geht, wo so viel Schreckliches ist. Und wir regen uns manchmal über Dinge auf, dass ich mich frage, haben wir überhaupt noch das gesunde Maß? Uns geht's zu gut manchmal, wenn wir Dinge sehen, wo Konflikte sind, wo eigentlich gar keine sind. Das gehört für mich noch mit zu dieser Brille dazu. Das Erste ist, hab einen positiven Blick. Das Zweite, stell Fragen, um den anderen verstehen zu lernen. Und das Dritte, bewahre auch die Verhältnismäßigkeit über Dinge, über die du dich aufregst. Und das Ganze mündet für mich noch in noch etwas hinein. Und vielleicht ist das so, was das Brillengestell, könnte man sagen, was die Brille zusammenhält. Ich habe diese Woche irgendwie nicht so gut geschlafen, die letzten Nächte. Die letzte war ganz gut, aber die davor war nicht so gut. Und ich bin vorletzten Morgen aufgewacht mit einem Albtraum. Also, ja, die perfekte Gemeinde, der Wunsch nach der perfekten Gemeinde. In einem Gemeindekontext, in dem ich war, da gab es ein Gemeindeglied, was sich mir gegenüber auf eine Art und Weise verhalten hat, dass es mir sehr schwer und sauer gemacht hat, in dieser Gemeinde zu arbeiten. Und da sind auch Sachen gelaufen, die sehr, sehr unschön waren. Und ich dachte eigentlich, ich hätte meinen Frieden gemacht. Und dieser Albtraum war, dass ich plötzlich wieder konfrontiert war mit dieser Person. Und wieder mit dem Problem, was meine negativen Emotionen mit dieser Person ausgemacht hat. Und die hatte sich überhaupt nicht verändert. Sie hat sich auch nicht verändert. Ich habe sie dann irgendwann mal vor einiger Zeit wieder getroffen. Sie ist immer noch wie damals. Und ich habe den Eindruck gehabt, Gott möchte mir etwas zeigen damit, als er mich mit diesem Traum aufwachen ließ. Und das, was er mir gezeigt hat, war sofort, was er mir in mein Herz hineingegeben hat als nächstes. Nämlich das Gebet, Herr, gib mir deine Augen und dein Herz. Ich möchte diese Person, mit der ich so viele Probleme habe, oder hatte, ich habe ja eigentlich keine mehr, aber wenn sie mich jetzt noch, wo das schon Jahre her ist, immer noch in meinen Träumen verfolgt, dann habe ich offensichtlich hier noch Bitterkeit vielleicht sogar in meinem Herzen. Und ich habe Gott gesagt, bitte schenk mir dein Herz und deine Augen, mit der du diese Person siehst. Und ich glaube, das ist der Rahmen. Dass wenn irgendwie was läuft oder ich Probleme habe oder Stress habe mit jemandem, dass ich eben nicht auf Angriff gehe, sondern dass ich Gott sage, Herr, vielleicht noch bevor ich losgehe und die Frage stelle, zu sagen, ich verstehe dich nicht, warum verhältst du dich so, dass noch bevor ich losgehe, Gott, bitte gib mir deine Augen und dein Herz. Und erst wenn ich merke, dass ich Frieden in mein Herz hineinbekommen habe, dass ich dann losgehe und sage, ich möchte gerne jetzt verstehen, warum du dich so verhalten hast, wie du dich verhalten hast. Was ist die perfekte Gemeinde? Wenn alle gleich wären und es gäbe überhaupt keine Konflikte und es gäbe keine Spannung, dann wäre es wie auf dem Friedhof. Ich glaube, was wir brauchen, und hier setzen wir auch ein Zeichen angesichts dessen, was sich in der Welt tut. Weil das wird ja nicht nur bei uns bleiben, aber es sollte auch hier bleiben. Also es sollte hier anfangen, es sollte in unserer Familie eigentlich anfangen und dann sich in unserer Umgebung fortsetzen. Wir sollten wertschätzend miteinander umgehen. Uns entscheiden, dass wir helle Brillen aufsetzen. Und wenn ich grundsätzlich mir eine helle Brille aufsetze und sage, ich denke grundsätzlich das Beste von dir, das ist tatsächlich schon eine gesunde Konfliktvermeidung. Und wir sollten lernen, nicht aus der Aggression heraus, sondern dass wir gute Fragen stellen, dass wir fragen, ich verstehe nicht, was du tust, hilf mir zu verstehen, warum du das machst, wie du es machst. So ist ein ganzer Krieg verhindert worden, das haben wir uns eben durchgelesen. Und wir sollten beten, wenn wir mit jemandem Probleme haben und sagen, Herr, gib mir deine Augen und gib mir dein Herz. Wie siehst du diese Person und was empfindest du für diese Person? Und ich bin sicher, wenn wir so uns entscheiden, miteinander umgehen zu wollen, dass die Liebe in der Gemeinde wächst und dass auch die Einheit, eine gesunde Einheit in der Gemeinde wächst. Und wir haben doch eine perfekte Gemeinde, weil da würde ich mich auf jeden Fall wohlfühlen.